WDR 3 und WDR 5. Radio zum Mitnehmen. Lebenszeichen.
Als ich mich lieben lernte. Wege zum Einverständnis mit sich selbst. Von Helena Pekalis.
Wer aber leicht werden will und ein Vogel, der muss sich lieben. Nicht freilich mit der Liebe der Siechen und Süchtigen, denn bei denen stinkt auch die Eigenliebe. Man muss sich selber lieben lernen, mit einer heilen und gesunden Liebe, dass man es bei sich selber aushalte und nicht umherschweife. Friedrich Nietzsche, 19. Jahrhundert.
Manche Fragen stehen einfach länger im Raum. Schon Philosophen haben sich ihnen gewidmet, Dichter und Weise aller Kulturen, von der Antike bis heute. Wie viel Eigenliebe darf sein? Wie viel Selbstliebe ist nötig? Und lässt sich ein Weg zu ihr finden?
Selbstliebe ist, dass das, was man tut, in Ordnung ist. Und sich da nicht einengen lässt von anderen. Tatsächlich ist Selbstliebe so, dass man seiner absolut sicher sein kann. In allem, was man tut. Und aus dieser Sicherheit heraus eben auch mit anderen Liebe teilen kann. Oder den anderen Liebe geben kann.
Die Liebe, die ein jeder gegen sich selbst hegt, ist kein zufälliges, sondern ein von Natur in ihn gepflanztes Gefühl. Aristoteles, 3. Jahrhundert vor Christus.
Die innere Stärke ist etwas, das sollten kleine Kinder eigentlich schon bekommen, dadurch, dass ihre Eltern sie bescheinen, ne, und sagen, guck mal, du bist eine ganz kleine Süße oder ein kleiner Süßer, du kannst das alles. Probier es mal und dann gucken sie zu und dann loben sie ihn. Das funktioniert wie mit den Blumen, nicht? Wenn die Blumen von der Sonne beschienen werden, dann fangen sie an zu wachsen und dann werden sie bunt. Also, wenn sie das Glück haben, dass sie beschienen worden sind als Kind, dann ist da eine automatische Selbstliebe. Die Selbstliebe selber, das ist ein langer, langer Kampf, wenn man nicht beschienen worden ist.
Die Lebensneugier strahlt aus ihren Augen. Christa Höß ist eine große und schöne Frau, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Wer sie erlebt, lernt ihren herzerfrischenden Humor kennen und sieht in ein Gesicht mit fast kindlicher Offenheit. Kaum zu ahnen, dass sie erst ab ihrem 50. Geburtstag langsam begann, sich zu mögen.
Um mal ein Bild zu bringen, für mich ist so ein bisschen Selbstliebe so wie ein Instrument spielen lernen. Also am Anfang sitze ich da vor der Gitarre und kann überhaupt keinen Ton rausnehmen und dann braucht es erstmal viel, sich mit sich selbst beschäftigen, die Tonleiter lernen und so weiter. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich die ersten Lieder auf mir selbst spielen kann und dann habe ich die automatisch drauf und dann geht es eher so um Feinheiten.
Bewusstsein anstoßen, Menschen in entscheidenden Lebensfragen unterstützen. Dieser Berufung folgt Veit Lindau seit 20 Jahren als Berater, Coach und Buchautor. Wenn es nach ihm ginge, könnte der Umgang mit uns selbst eine Reform gebrauchen. Er möchte das Thema Liebe ins gesellschaftliche Blickfeld rücken, in den Kindergärten, Schulen, Unternehmen und in den Medien, einmal im Jahr. Seine Vision ist, einen internationalen Welttag der Liebe zu etablieren.
Mir ist einfach aufgefallen, dass es Welttage für alles Mögliche gibt. Welttag der Verbraucher zum Beispiel, Welttag für bestimmte Krankheiten. Und ich habe mich einfach gewundert, warum gibt es für das zentralste und wichtigste Element des menschlichen Lebens keinen Welttag? Ich nehme mal dieses konkrete Beispiel Klimaschutz. Ja, wir haben gerade wieder eine dieser unsagbar peinlichen Klimakonferenzen gehabt. Also ich bin zutiefst überzeugt davon, wenn da Menschen zusammenkommen würden, die sich selbst lieben, dann würden die am Tisch bleiben, bis sie eine echte Lösung gefunden haben. Also ein Mensch, der sich selbst liebt, gräbt sich nicht sein eigenes Grab. Mein Ansatz ist, also erst wenn ich mich verstehen lerne als Instrument des Lebens und wenn ich eine echte Achtung dem Leben in mir gegenüber entwickle, kann ich eigentlich erst den anderen mit Achtung begegnen. Deswegen bin ich hundertprozentig überzeugt davon, dass eine echt aktive, ehrliche, nüchterne Selbstliebe der beste Umweltschutz schlechthin ist.
Es ist so eine Kälte, die so durch alle Generationen inzwischen kriecht. Das ist das, was ich mitbekomme.
Reden sich die Philosophen aller Zeiten den Mund fusselig? Wie ist es in unserer christlich geprägten Kultur ganz praktisch um das überlieferte Wort Jesu bestellt?
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Wie dich selbst?
Die Erziehung geht ja immer danach, dass man sich eigentlich nicht für toll empfinden darf. Ne? Man muss auf die anderen achten und darf sich nicht für wichtig nehmen und sich nicht in den Vordergrund drängen. Und wenn man das denn tut, aus der Natur heraus und aus den Empfindungen heraus, dann hat man das Gefühl, oder ich hatte es damals als Kind, dass ich mich schämen musste deswegen. Das hat sich jetzt gegeben. Das habe ich einfach jetzt abgelegt im Laufe der Zeit. Ich habe was anderes zu tun, als mich zu schämen, denn das heißt sich ducken. Und ducken müssen, das ist gegen die menschliche Natur.
Hast du dich selbst lieb, so hast du alle Menschen lieb, wie dich selbst.
Der Theologe und christliche Mystiker Meister Eckhart legte die Botschaft Jesu in seinen Predigten im 13. Jahrhundert so aus.
Solange du einen einzigen Menschen weniger lieb hast als dich selbst, so hast du dich selbst nie wahrhaft lieb gewonnen.
72 Jahre Leben kann Christa Höß mittlerweile überblicken. Sie selbst wuchs in einer Zeit auf, als züchtigende Strenge keine alarmierende Ausnahme war. Als junge Erwachsene erlebte sie dann den Aufbruch der antiautoritären Bewegung mit.
Meine Eltern, die sind ja unter Kaisers Zeiten groß geworden. Da dukte man sich noch. Nicht? Ich meine, es war nicht so, dass die Leute niederknieten, wenn der Kaiser vorbeikommt, aber in der inneren Haltung ist das passiert. Die Einflüsse von draußen, die es in den 30er Jahren normalerweise gegeben hätte, die gab es einfach nicht. Da war Hitler davor mit seinen Nazis, also konnte man sich nicht weiterentwickeln an anderen Gesellschaften. Das heißt also, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir eigentlich immer noch die Erziehung aus Kaiserzeiten. Das hat bei uns so begonnen, in den 50er Jahren oder auch noch in den 40ern, dass die Eltern arbeiten mussten, um Deutschland wieder auf Vordermann zu bringen und auch ein bisschen wieder was für sich zu machen. Die konnten sich nicht um die Kinder kümmern. Und so weiter und so fort. Dann ging es in den 70er Jahren, ja, die Kinder müssen frei aufwachsen, die können tun und lassen, was sie wollen. Ja, wer bescheint sie da? Keiner. Und das ist jetzt die Krücken, die wir jetzt hier haben, die einfach seelisch verkorkst sind.
Ich glaube, dass wir einfach noch nicht wirklich kollektiv begriffen haben, was Selbstliebe eigentlich ist. Wir haben bis vor 100 Jahren hauptsächlich damit zu tun gehabt, zu überleben. Und diese Phase des Luxus und des relativen Friedens bringt halt jetzt erstmal diese ganzen Fragen auf.
Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich bei jeder Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Von da an konnte ich ruhig sein. Heute weiß ich, das nennt man Vertrauen.
Vertrauen. Ja, das ist wunderbar. Das sehe ich auch so.
Kann man Selbstliebe lernen?
Ja, ich wage sogar zu behaupten, dass man das heutzutage lernen muss, weil wir einfach in einer Kultur leben, die Selbstliebe nicht mehr fördert. Also wir fördern vielleicht Selbstverliebtheit, aber natürliche Selbstliebe geht den meisten von uns in der Kindheit leider verloren. Die gute Nachricht ist, man kann es wieder lernen.
Ich habe natürlich Unterstützung dabei gehabt, professionelle Unterstützung. Denn so wie die Gesellschaft im Moment gestrickt ist, gibt es da kaum jemanden, der Ihnen da richtig helfen kann. Nicht mal die Kirche ist dazu mehr fähig. Sie sind letztendlich auf die Psychotherapeuten angewiesen. Also im Grunde brauchen wir Therapeuten wie Sand am Meer.
Gibt es einen gesellschaftlichen Raum, in dem wir zur Selbstachtung angehalten werden? Wo und wie wird es uns nahegebracht? Das, worauf die große Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich noch kurz vor ihrem Tod die Aufmerksamkeit lenken wollte. Eine Liebe zu sich selbst, die glücklich macht. Wie wäre es zum Beispiel, wenn die Gemeinde in der Kirche auch gemeinsam ein Bekenntnis zu sich selbst anstimmen würde?
Ich liebe mich, so wie ich bin, mit jeder Faser und in jedem Zustand.
Das ist ein schöner Satz. Ich liebe mich, so wie ich bin, mit jeder Faser und in jedem Zustand. Ja, das ist dann den Gipfel erreicht haben, wenn man das von sich sagen kann. Den Zustand kenne ich. Also den habe ich jetzt so ziemlich erreicht, denke ich. Ja, eigentlich ja. Schön.
Beglückend und relativ jung ist dieses Daseinsgefühl noch für Christa Höß. Drei Viertel ihres Lebens wurde von einer Last bestimmt. Manche Erfahrungen sind so schmerzvoll, dass sie sich kaum im Mund bewegen lassen. Ihren berührenden Werdegang beschreibt sie direkt und ungeschönt in ihrem Buch »Wenn ich alt bin, werde ich Model«, warum wir uns nicht klein machen sollten.
Wenn man Schwierigkeiten hat, irgendwelche Komplimente anzunehmen, dann ist man unsicher. Und Unsicherheit ist fehlende Selbstliebe.
Tiefe Verletzungen in der Kindheit hatten ihr Selbstwertgefühl erschüttert. Sie fühlte sich jahrelang wie ein hässliches Entlein. Erst recht, wenn sie sich verglich mit ihrer Mutter, die aussah wie Greta Garbo und deren Gefühlskälte die Tochter meinen ließ, sie müsse so sein wie sie. Doch dann, bei einem Urlaubstrip in New York, wurde sie mitten auf der Straße auf ihr bildhübsches Aussehen angesprochen, von einem Model-Scout. Christa Höß war damals 50 und ergriff die Chance, zog um und tauchte ein, in die Modelwelt und einen neuen Anfang ihres Lebens. Endlich uneingeschränkt ich sein.
Nichts ist verführerischer als die Selbstliebe.
Nach knapp 2 Jahren zog sie das Heimweh wieder nach Deutschland. Voller Schwung und inspiriert von der Fortschrittlichkeit in Amerika, dachte sie, warum nicht auch hier als Model arbeiten? Anfang 50? Wer will denn sowas sehen? Christa Höß stieß auf Ignoranz und gesellschaftlich verbreitete Respektlosigkeit gegenüber dem Alter.
Und dagegen habe ich mich einfach gesträubt und habe dagegen angearbeitet.
Sie wurde zur Pionierin, gründete die weltweit erste, nur auf Seniorenmodels spezialisierte Agentur und schaffte es schließlich, das erste Model mit grauen Haaren und Falten in der deutschen Werbung zu platzieren. Die lebensgereifte Schönheit älterer Menschen bekam ein Gesicht.
Das war ja damals der Jugendwahn in den 90er Jahren.
Christa Höß erinnert sich noch an die Anfangszeiten, wie sich ehemalige Profimodels bei ihr vorstellten, mit Sätzen wie »Bitte verzeihen Sie, dass ich Falten habe«.
Die fühlten sich zu alt, obwohl sie 40 waren oder 35, und sagten, sie sind jetzt weg vom Fenster und keiner sieht sie mehr an. Und da musste ich nachhelfen, weil es waren teilweise wirklich wunderschöne Frauen. Und den musste ich dann innerhalb von 1,5 Stunden, manchmal auch 2 Stunden, habe ich denen wieder einen Aufschwung gegeben. Nicht? Und die sind dann ganz beseligt rausgelaufen.
Schönheitsregel Nummer 2. Unterwerfen Sie sich nichts und niemandem. Schon gar nicht einem Schönheitsdiktat.
10 Schönheits- und Selbstwertregeln hat Christa Höß in ihrem Buch zur Orientierung aufgestellt. Keine Schmink- und Fithaltetipps, sondern einfache, für Männer und Frauen gültige Anregungen, um zu mehr Gelassenheit zu finden, im Umgang mit sich selbst. Aus Erfahrung weiß sie, wer die eigene Schönheit leuchten lassen will, kommt nicht drum herum, sich mit seinem Inneren auseinanderzusetzen. Das Credo der Modelagenturchefin lautet: Schön ist, was die Seele berührt.
Also Fakt ist einfach für mich, dass wir gerade aktuell in einer Kultur leben, die uns eher von uns wegbringt, als wirklich zu uns führt. Wir leben nicht in einer Gesellschaft, die uns 100%ig unterstützt darin, jetzt und hier alle zu erblühen, sondern wir leben in einer Gesellschaft, die uns ratzdibatz die Butter vom Brot nimmt, wenn wir nicht am Morgen aufstehen und uns fragen, wofür soll dieser Tag wirklich da sein.
Wer vor allem auf Anerkennung von außen setzt, steht auf Dauer vielleicht auf verlorenem Posten. Oder doch ohne Job da, trotz Einsatz. Wie soll man das alles schaffen? In Zeiten von Personalverknappung mit der Hälfte der Belegschaft die doppelte Arbeit in kürzerer Zeit? Als Alleinerziehende mit Minijob? Selbstständiger ohne ausreichende Alterssicherung? Der Druck ist hoch und immer mehr Menschen schrabben am Limit ihrer Kräfte entlang.
Da ist definitiv Selbstachtung ganz wichtig. Selbstachtung hat für mich ganz, ganz viel damit zu tun, seine Werte zu kennen. Weil ich kann mich nur achten, wenn ich weiß, wo meine Grenzlinien sind und wenn ich die auch wahre.
Leichter gesagt als getan. Bleibt in Zeiten, in denen der Mensch zu Humankapital reduziert wird, noch Luft für die Frage, was bin ich mir wert? Wie viel Zeit kann sich wer noch nehmen in unserer Coffee-to-go-Gesellschaft, um sich auf sich zu besinnen?
Ich bin ein absoluter Fan davon, Achtsamkeit zu trainieren. Sei es in Form von Yoga, sei es in Form von Meditation. Aber Achtsamkeit brauchen wir, um wieder diesen wahnsinnigen Auswärtssog, den zum Beispiel Werbung etc. ausgelöst hat. Also wir verbringen ja die meiste Zeit unseres Lebens distanziert von unserem eigenen Leben. Ja? Und Achtsamkeit bringt uns einfach wieder an uns zurück.
Dies fand wohl auch der Zisterziensermönch Bernard von Clairvaux. Man könnte ihn fast für einen Zeitgenossen halten, der mit bangender Fürsorge einen Burnout-gefährdeten Freund wieder zur Besinnung bringen will. Der Freund war übrigens Papst Eugen III. Und sein Brief aus dem 11. Jahrhundert sehr lang.
Wo soll ich anfangen? Am besten bei deinen zahlreichen Beschäftigungen. Denn ihretwegen habe ich am meisten Mitleid mit dir. Ich fürchte, dass du deshalb deine Stirn verhärtest. Es ist viel klüger, du entziehst dich von Zeit zu Zeit deinen Beschäftigungen, als dass sie dich ziehen und dich nach und nach an den Punkt bringen, wo das Herz anfängt, hart zu werden. Frage nicht weiter. Wenn du jetzt nicht erschrickst, ist dein Herz schon so weit.
Das Hamsterrad läuft im 21. Jahrhundert schneller als im 11. Für Christa Höß heißt das selbstfürsorgliche Gegenmittel Entschleunigung. In so vielen Alltagsmomenten wie nur möglich.
Selbst bei einem Telefongespräch versuche ich, die Menschlichkeit reinzubringen und die Gelassenheit. Das vor allen Dingen. Denn sonst verkrampft sich die Seele und sie achten nicht mehr auf sich und sie achten schon gar nicht auf ihr Gegenüber.
In ihrem langen und mit über 70 immer noch aktiven Berufsleben hat sie entschieden, sich nicht mehr unter Druck setzen zu lassen.
Und ich möchte auch mein eigenes Tempo bestimmen. Und das ist die Freiheit, die ich mir nehme und damit tue ich mir Gutes. Denn wenn Sie sich unter Druck setzen lassen, werden Sie krank. Sie selber verlieren sich völlig als Mensch.
Womit ich immer anfangen würde, ich würde mir immer nur einen Tag vornehmen. Ich habe festgestellt, viele Menschen stresst das total, der Gedanke, ich muss jetzt heute mein ganzes Leben umkrempeln. Aber ein Tag ist für jeden von uns machbar. Und diesen Tag einfach damit zu beginnen, also bevor wir noch ein Gespräch geführt haben mit jemandem aus unserer Familie etc., die ersten 10 bis 15 Minuten sollten heilig sein. Die sollten uns gewidmet sein, die sollten der Frage gewidmet sein, wie fühle ich mich heute Morgen? Wer will ich heute sein? Für welche Werte will ich gerade stehen?
Absurd eigentlich, wie viele Jahre wir in die Schule, in die Ausbildung, in die Familie investieren, uns aber nicht mal 3 Monate Zeit nehmen für ein Studium unseres Ichs, bemerkt Veit Lindau.
Ich glaube, dass wir noch Zeiten erleben werden, wo das überlebensnotwendig sein wird. Paradoxerweise, gerade in einer Gesellschaft des totalen Überflusses, finde ich es extrem wichtig zu wissen, wer man ist und was man wirklich wertschätzt. Für mich sind 2 ganz starke Schlüsselworte, also meine Werte. Ich muss als Mensch meine Werte definieren. Und aber auch meine Bedürfnisse, also was brauche ich, um zu erblühen?
Alltagsnah und präzise zeigt Veit Lindau in seinen Vorträgen und Büchern Zusammenhänge auf und Wege. Sein ernsthaft augenzwinkernder Vorschlag:
Heirate dich selbst.
Mit seinem gleichnamigen Buch will er zur radikalen Selbstliebe animieren. Wie wäre es probehalber mit folgender Einverständniserklärung?
Ja, ich will. Ich will mich lieben und achten, solange ich lebe und mir treu sein. In guten und in schlechten Tagen.
Mit radikal meine ich genau dieses radikale Ja. Radikal Ja zum Beispiel dazu zu sagen, ich bin genauso menschlich und unvollkommen, wie ich bin. Also die Ursprungsidee für das Buch war ja diese heilige Idee der Heirat. Ja? Und mir ist irgendwann mal klar geworden, wie absurd das eigentlich ist, wenn wir einem anderen Menschen dieses radikale Ja geben. Also ein Ehegelübde ist ja ein enorm radikales Ja. Ich gelobe jemand anderen, bis zum Ende meines Lebens bei ihm zu sein und ihn in Licht- und Schattenseiten genauso zu lieben, wie er ist. So. Und da ist mir klar geworden, also dieses radikale Ja zu uns, also mit unserer großen Nase, mit unseren Mängeln, mit unseren Neurosen, das fehlt den meisten.
Silikonbrüste, aufgespritzte Lippen, gefakte Fotos auf Facebook von Urlauben, in denen man nie war? Kann man je gut genug sein in einer Profitgesellschaft? Wie viel Wellness brauchen wir, damit wir uns wohlfühlen in unserer Haut?
Mir fällt immer wieder auf, dass ich zum Beispiel auch bei meinen Klienten immer wieder auf Phrasen treffe von ja, ich liebe mich. Und im nächsten Augenblick verletzen wir aber unsere Werte durch unser Handeln. Wir verletzen uns selbst aktiv und passiv in unseren Beziehungen, indem wir Dinge dulden, die uns eigentlich gar nicht gut tun.
Die innigste Beziehung, die wir jemals führen, ist die zu uns selbst.
Ich kenne zum Beispiel Menschen, die können ihnen minutiös sofort sagen, was sie gerade fühlen. Das heißt, sie sind ihrer selbst sehr bewusst und leben aber vielleicht ihre Werte überhaupt nicht. Und dann kenne ich Menschen, die leben radikal ihre Werte, was weiß ich, für Greenpeace zum Beispiel etc. Und die sind aber manchmal extrem hart mit sich selbst. Also da fehlt diese Achtsamkeit. Und ich finde, zusammen wird es richtig gut.
Der Bezug zu uns selbst und der Bezug zu unserer Umwelt stehen immer in direktem Wechselverhältnis. Das veranschaulicht der bekannte vietnamesische Zen-Mönch und Friedensaktivist Thich Nhat Hanh in schlichten Worten.
Friede in mir. Friede in der Welt.
Wie wir uns selber näher kommen und in Balance? Die Yogakurse in den Städten sind voll. Es gibt viele Meditationsangebote, der Psychoratgebermarkt boomt. Aber auch auf dem Weg zur Erleuchtung kann man auf der Überholspur landen und abdriften.
Das ist paradox, weil ich immer wieder auf Menschen treffe, die von einem Workshop zum nächsten hetzen und auch ganz, ganz viele Bücher dazu gelesen haben, aber eben nicht wirklich vorankommen, weil wir paradoxerweise zum Beispiel Selbsthilfetechniken gegen uns verwenden können. Also zum Beispiel in dem Wahn, immer besser werden zu wollen, immer liebevoller werden zu wollen. Also ich kenne Menschen, die trauen sich schon gar nicht mehr einfach sich selbst zu sagen, ich habe einen scheiß Tag und der fühlt sich einfach scheiße an. Also diese Leistungsgesellschaft hat sich mit der psychologischen oder auch der spirituellen Szene eine richtig gute Nische ausgesucht. Und ich finde es ganz, ganz traurig, wenn Menschen sich selbst in diesem Krampf verrennen, immer nur gut drauf sein zu müssen.
Selbstoptimierungsstress ist nicht die Lösung. Die Schulung der Selbstannahme könnte da hilfreicher sein. Christa Hös und auch Veit Lindau sind im Laufe ihrer Entwicklung auf eine nüchternere Herangehensweise gekommen. Hingabe an unser Menschsein.
Für mich bedeutet Selbstliebe, das ist für mich der allererste Schritt, einfach nur total anzunehmen, was gerade ist. Die Wut anzunehmen, die Traurigkeit anzunehmen, die Verzweiflung anzunehmen, die kleine Hinterfortzigkeit anzunehmen, die wir alle manchmal drauf haben. Und dann ist es im Grunde genommen schon wieder gut.
Achte darauf, was in dir passiert. Geh nicht drüber weg und hab keine Angst davor, wenn du es nicht in dir selber verstehst. Also auf sich selber achten und sich nicht negieren oder Angst haben.
Jeder, der dem Weg der Selbstliebe konsequent folgt, wird dabei auf Hindernisse stoßen, äußere wie innere.
Auch ich habe Erfahrungen in meinem Leben, die mir Angst machen. Und ja, ich komme da auch immer wieder an den Punkt, wo ich zum Beispiel meinen Job in Frage stellen muss, zum Beispiel Beziehungen in Frage stellen muss. Und es wird immer wehtun.
Wer mehr zu seinen Gefühlen, seinen Bedürfnissen und Werten steht, wird sichtbarer und damit auch angreifbarer, vielleicht verlacht oder skeptisch beäugt werden, nicht selten gerade von den Menschen, die man am meisten liebt. Selbstliebe bedeutet Risiko, aber ist zugleich auch ein Schutzmittel.
Definitiv, also Selbstliebe lockt uns quasi aus der Höhle raus. Und wenn dann der Wind mal harsch bläst, dann ist Selbstliebe einfach das, was uns wärmt. Gefährlich ist für mich das, was passiert, wenn sich Menschen bedingungslos einer Norm anpassen, weil sie keinen echten Bezug zu sich selbst haben. Aber definitiv ist so jemand, der sich echt lieben lernt, verstehen lernt, der wird auch unbequem.
Und da fängt der Spaß für Veit Lindau erst richtig an.
Weil wenn drei unbequeme Menschen zusammenkommen, die sich aber in Achtung begegnen, und ich glaube, diese Achtung füreinander wächst dadurch, dass man sich selbst achtet, dann kann was echt Neues entstehen.
Als ich mich selbst zu lieben begann, befreite ich mich von allem, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Situationen. Von allem, was mich immer wieder hinunterzog, weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus. Heute weiß ich, das ist Selbstliebe.
Gesunden Egoismus? Ja, das ist es auch, aber es ist keine Selbstliebe. Denn Sie können nicht einfach das hier so wegmachen, was Ihnen entgegenkommt. Das funktioniert so nicht.
Christa Höss hat in ihrem bewegten Leben Widrigkeiten erlebt, die sie nicht so schnell abschütteln konnte, und weiß, dass es bis zur tieferen, alles umfassenden Selbstliebe ein längerer Prozess ist.
Die Eigenliebe wäre vielleicht der erste Schritt zur Selbstliebe. Aber das soll nicht bis zum Narzissmus gehen. Das ist dann wieder eine ganz fiese Angelegenheit, nicht, wenn man nur an sich denkt.
Unsere ganze Gesellschaft basiert auf Egoismus.
Es wäre heuchlerisch, dies nicht einzugestehen, findet Veit Lindau und fordert, seid bitte egoistisch, und zwar ganz bewusst. Seine Ansicht ist, erst wenn wir bewusst egoistisch sein können, sind wir auch in der Lage, darüber hinauszuwachsen.
Und da finde ich persönlich, dass viele Menschen da eigentlich noch davor stehen, weil gierig durch die Welt zu rennen und sich das zu nehmen, ist noch nicht wirklich bewusster Egoismus. Das ist eigentlich noch eine sehr kindliche Ausdrucksform. Da fängt für mich Selbstliebe an, dass ich einfach erstmal sagen kann, ja, in mir gibt es ein kleines egoistisches Tierchen, aber wir müssen eigentlich stehen bleiben.
Wenn man dann noch den Kick kriegt, dass man sagt, ich finde mich selbst toll, also kann ich mich wieder um andere Menschen kümmern. Das ist so, glaube ich, der Weg, den viele machen könnten.
Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass die Beschäftigung mit uns selbst nur Wert hat, wenn letztendlich auch etwas für alle dabei rauskommt.
Ein glücklicher Mensch nützt der Gemeinschaft am meisten. Wer sich selbst liebt, muss sich nicht aufopfern. Aber er kann die bewusste Wahl treffen, zu dienen. Wem? Welcher Sache und wann.
Deswegen finde ich Dienen nicht aus der Angst heraus, sondern wirklich aus einer Geste von König, von Königin heraus, finde ich Dienen die ultimative Königsdisziplin der Selbstliebe.
Es sollte jedem klar sein, dass der Mensch eigentlich erst vollkommen ist, wenn seine Selbstliebe vorhanden ist. Das Leben besteht nicht nur aus Gier, hinter Geld her sein, sondern man hat ja eine Seele, und die zu vervollkommen und menschlich mit den Menschen umzugehen, das ist eigentlich der Sinn. Jedenfalls ist das meiner.
Die Liebe zu sich selbst ist keine Einbahnstraße. Sie ist ein abenteuerlicher Weg, auf dem man nie auslernt. Selbstliebe ist eine Lebenskunst. Und manch einer sagt, sie sei sogar auch bei Kummer heilsam.
Wer aber leicht wird, und ein Vogel, der muss sich lieben, mit einer heilen und gesunden Liebe, dass man es bei sich selber aushalte.
Ach, es dauert natürlich. Ich meine, manche, der kriegt das viel schneller hin. Die sind einfach stabil geboren. Ne?
In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute »Als ich mich lieben lernte – Wege zum Einverständnis mit sich selbst« von Helena Pekalis. Es sprachen Susanne Kubelka und Matthias Ponier. Technische Realisation: Jeanette Wirz-Fabian. Regie: Michael Wehrhahn. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013. Redaktion: Gesa Rünker.